wo es schwer ist, dann sozusagen im Vorgriff auf die Digitalisierung, die ja mutmaßlich nicht von 0 auf 100 geht, sondern die sich eher langsam einschleichen wird, dann schon komplett neue Regelungen zu treffen. Ich würde es mir wünschen, wir setzen uns als TK auch dafür ein, aber wir wissen, dass das nicht von allen Kassen so intensiv betrieben wird und die vielleicht ein Stück länger auch noch an den eingefahrenen Prozessen hängen werden.
Du hörst UP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis.
Sag hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des UP-Podcasts, dem Podcast für Unternehmen Praxis. Ich bin Ralf Buchner und freue mich, heute verbunden zu sein online mit Thomas Ballast, der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der TK.
Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, Herr Buchner.
Herr Ballast. Ich habe Sie als sehr unkompliziert schon ein paar Mal bei Meetings wahrgenommen. Sie wirken immer sehr nahbar, wenn Sie irgendwelche Vorträge halten irgendwo. Und Sie sprechen ganz viel über Digitalisierung. Deswegen freue ich mich, dass Sie Zeit für uns haben, einmal über Digitalisierung im Heilmittelbereich zu reden.
Mache ich sehr gerne mit Ihnen, Herr Buchner.
Warum hat die TK das Thema elektronische Leistungsbestätigung vor 3 Jahren oder 4 Jahren begonnen? Damit waren Sie ja Vorreiter.
Ja, gut, Herr Buchner, wir sind natürlich, das macht schon der Name mit uns, wir sind ja immer sehr affin zu technischen Lösungen und setzen uns schon seit vielen Jahren dafür ein, dass wir Digitalisierung voranbringen im deutschen Gesundheitswesen und dass wir dieses verdammte Papier irgendwann mal abgeschafft bekommen. Wir haben vor 10 Jahren etwa ein Projekt gestartet zur elektronischen AU-Bescheinigung und hatten dann irgendwie das Glück, dass das jetzt so reif war, dass es auf einmal ruckzuck auch in die Realität gekommen ist. Wir haben das Thema E-Rezept sehr stark unterstützt und auch das ist dann nach 20, 30 Jahren jetzt mal tatsächlich Realität geworden. Und irgendwann ist mir auch tatsächlich als Person mal so ein Prozess über den Weg gelaufen, wo ich dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich, wenn ich jetzt zum Physiotherapeuten gehe oder ein Hilfsmittel kriege, dass ich dann immer noch jedes Mal unterschreiben muss auf so einem eng gedruckten Papierzettel. Und überall sonst geht das jetzt mit digitalen Lösungen, mit einer Banking-App, mit selbst bei der Post, in dem ich zwar unterschreiben muss, aber aus einem digitalen Gerät. Und das muss doch in der Krankenversicherung auch möglich sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen diese Unterschrift auch ersetzen durch eine elektronische Lösung. Da haben wir ja ein gutes Medium mit unserer App, wo ich mich ja als Versicherter anmelden muss und dann, wenn ich die aufrufe, auch schon authentifiziert bin. Und dann brauche ich nur noch bestätigen, dass ich eine bestimmte Leistung in Anspruch genommen habe und das funktioniert. Und dann haben wir auf der Leistungserbringerseite Partner gesucht und sind dann unter anderem auch auf Ihre Firma gestoßen, Herr Buchner, und haben dann die ersten Erfahrungen damit gesammelt. Ehrlicherweise im Hebammenbereich, wo wir dann auch versucht haben, die Leute davon zu überzeugen, das zu machen. Und haben dann natürlich auch ein paar schmerzhafte Erfahrungen gesammelt. So, ihr seid zwar die größte Kasse Deutschlands, aber ihr habt auch nur 15% Marktanteil. Und wenn das dann eben nur jeder fünfte oder zehnte Patient von mir ist, dann lohnt es sich nicht, da umzusteigen, weil für die allen anderen brauche ich ja dann noch Papier. Oder die Versicherten haben gesagt, es ist immer noch so kompliziert, sich bei der App anzumelden. Und nur wenn ich dann mal ein Hilfsmittel brauche oder irgendeine andere Leistung, dafür schaffe ich mir die App nicht an. Und daraus haben wir gelernt und haben dann gesagt, klar, wir brauchen noch weitere Kassen als Kooperationspartner. Wir müssen das bei unseren Versicherten bewerben. Wir müssen auch die Mehrwerte herausstellen, die man hat, wenn man das nutzt. Und so geht das jetzt Schritt für Schritt voran. Und wir haben uns dann auch an kompliziertere Themen gewagt, weil Hebammen ist ja jetzt, oder diese einfache Leistungsbestätigung ist ja im Grunde nur eine einseitige oder eindirektionale Kommunikation. Ja.
Da fehlt auch das Element der Verordnung durch den Arzt, sondern Hebammen können einfach so aktiv werden, das macht es viel einfacher.
Genau, und dann haben wir gut, jetzt müssen wir kompliziertere Sachen ansprechen, das ist dann eben mit Verordnung, mit einer bidirektionalen Kommunikation, also wo auch Genehmigungsprozesse mit verbunden sind und wo wir auch einen großen heterogenen Leistungserbringermarkt haben. Das betrifft sowohl das Thema Hilfsmittel, mit dem wir uns beschäftigt haben, als dann eben auch das Thema Heilmittel. Und mit der Verwirklichung des E-Rezepts ist auch auf der politischen Ebene da so ein bisschen Rückenwind entstanden, dass die Politik auch gesagt hat, jetzt gehen wir auch noch mal die nächsten Schritte und haben dann ja auch eine Roadmap ins Gesetz geschrieben, die uns im Grunde alle dazu verpflichtet, irgendwann mal auf so elektronische Verordnungs-, Abrechnungs-, Genehmigungsprozesse und Leistungsbestätigung umzusteigen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir uns lieber ein schickes Surfboard nehmen und von Anfang an auf der Welle surfen, als irgendwann mal von der Welle überspült zu werden oder den Eindruck zu haben, da läuft uns was davon.
Ja, okay. Das ist ein schönes Bild auf der Welle surfen. Das kann man gut, das funktioniert auch ganz gut. Problem ist tatsächlich, dass die TK eben nicht die dominierende Kasse ist, sondern eben nur einen Teil ausmacht, auch wenn sie die größten sind. Jetzt haben wir aber, ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, das habe ich ja auch gelesen, wo die Digas-Hersteller darüber klagen, dass eigentlich ja schon elektronische Verordnungen für Digas stattfinden sollen, aber das nicht so richtig funktioniert, weil man auf die beteiligten Player nicht gehört hat, sondern einfach den bestehenden Prozess mal schnell digitalisiert hat. Das ist ja ein Problem, was alle Leute kennen, die Digitalisierung vorantreiben. Man nimmt einen Prozess, der bisher gut oder schlecht funktioniert hat, sagt, okay, machen wir alles digital. Und dann fällt einem das in die Ohren, weil digitale Prozesse dazu neigen, sowohl gute als auch schlechte Sachen nochmal besonders herauszuheben. Wenn wir uns jetzt einen Heilmittelprozess, Verordnungs- und Abrechnungsprozess angucken, dann ist da viel hin und her und viel Unabgestimmtheit. Was machen wir damit, wenn wir jetzt die elektronische Heilmittelverordnung bekommen, nicht das gleiche Theater bekommen wie bei der DiGA oder auch beim Betäubungsmittelrezept oder beim T-Rezept oder sowas? Das sind ja alles Projekte, die gerade daran kranken, dass man eben nicht einfach einen bestehenden Papierprozess umswitchen kann auf Digitalisierung.
Ich gehe da sofort drauf ein. Ich will noch mal einen Satz
Ja, klar.
zur DiGA-Thematik sagen. Das stimmt natürlich, aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die ganzen überschäumenden Erwartungen, die wir alle zusammen an die DiGAs hatten, auch nicht so hundertprozentig erfüllt worden sind. Und ich weiß noch, als das damals an den Start ging, da haben wir mit Hunderten von DiGAs gerechnet und dass es da wirklich einen großen Switch gibt in diese digital geprägte und gestützte Versorgung. Das ist ja so nicht eingetreten. Also
Gar nicht, im Gegenteil.
wir im Gegenteil, dann haben die das Problem mit den hohen Preisen und dieser nachträglichen Preisfestsetzung, was ja auch schon das eine oder andere DiGA dann in die Pleite getrieben hat.
Ja.
Und wenn ich die Kosten einer DiGA vergleiche mit dem, was in der Arztpraxis passiert, dann sind das schon Missverhältnisse. Also wir
Definitiv.
sagen natürlich, man muss dem Zeit geben, zu wachsen und dann später auch zu skalieren. Aber es wäre jetzt auch nicht unsere erste Priorität zu sagen, diesen kleinen Bereich muss ich auf eine elektronische Verordnung umstellen. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen dilatorisch behandelt worden.
Okay.
Andere Themen sind da wichtiger, weil man sich da na natürlich auch sehr viel mehr Effizienz, Geschwindigkeit, Komfort von verspricht, wenn Dinge auf elektronischem Weg und damit dann perspektivisch auch vollautomatisch abgewickelt werden können, was man ja in Teilbereichen schon erlebt. Und deswegen sind wir da auch ein Stück weit mehr hinterher, als jetzt das Liga-Thema in den Vordergrund zu stellen.
Okay.
Die eigentliche Frage war aber, wie gehe ich es an, damit es dann auch wirklich zu einer ordentlichen Umsetzung kommt? Das ist tatsächlich schwierig. Also erstmal in der Theorie und nach allem, was sich so ein Mensch ausdenken kann, würde man natürlich sagen, es reicht nicht, einen papiergebundenen Prozess dann in den gleichen Prozessschritten auf digitalen Weg umzustellen, weil der papiergebundene Prozess ist immer, hat bestimmte Eigenheiten, bestimmte Spezifitäten, die man nur gewählt hat, weil es eben Papier ist, weil das irgendwie von einer Ecke zur anderen transportiert werden muss, weil es verarbeitet werden muss. Und das muss man nicht alles wiederholen. Also man nur als Beispiel, das E-Rezept, ehe es das gab, hat ein Arztdrucker den Datensatz für das Rezept auf Papier gebracht, damit das in der Apotheke gelesen wird. dann vom Apothekenrechenzentrum wieder eingescannt wird und dann irgendwann mal von uns verarbeitet wird, was jetzt im Grunde völlig obsolet geworden ist, weil der Datensatz am Ende quasi direkt von der Arztpraxis zur Kasse gelangt über den Umweg des Zwischenspeichers bei der Gematik.
Lassen Sie mich da kurz einhaken.
Ja.
Das ist ja im Heilmittelbereich praktisch genauso, nur dass man da ein paar Quittungen hinten drauf braucht. Aber bei den Apothekern war es immerhin notwendig, im ersten Jahr der Digitalisierung, dass man sich vereinbart hat, keine Retaxierung vorzunehmen. Das heißt, das Problem, dass aus was für Gründen auch immer bei den Ärzten falsche Verordnungen produziert werden, konnte man mit dem digitalen Prozess offensichtlich nicht lösen. Da wundert man sich doch schon ein bisschen und denkt so, hä, was soll das? Hintergrund ist, dass die ärztlichen Softwaresysteme ja zertifiziert sind sogar, dass sie das ausdrucken können, und trotzdem kommen Verordnungen dabei raus, die dann den Apothekern in Rechnung gestellt werden.
Ja, ich glaube, das war am Ende kein technisches Problem, sondern das war auf der einen Seite Misstrauen gegen die neue Technik, dem man begegnen musste. Und das andere war auch eine Anreizfunktion, dass man sagt, okay, wer aufs E-Rezept umsteigt und das schnell macht, hat zumindest keine Retaxierung zu befürchten. Inzwischen sind wir da in einem anderen Umfeld unterwegs. Aber das zeigt genau dieses Beispiel, das Problem, dass wir also in der Theorie natürlich sagen müssen, wir müssen einen Prozess komplett neu gestalten und das führt auch zu anderen Abläufen bei den Nutzern. In der Praxis ist es halt schwierig, so einen Change zu managen und positiv begleiten zu lassen, weil wir sind halt in einem System unterwegs, das sich durch eine sehr hohe Prozess, na, Effizienz würde ich es nicht nennen, aber zumindest eine hohe Produktivität auszeichnet. Ja, wir haben so viele Arzt-Patienten-Kontakte wie kaum ein anderes Land. Was wir damit erkaufen, dass halt so ein Arzt-Patienten-Kontakt in 3 bis 5 Minuten stattfindet. Und das erlaubt wiederum Ärzten einen Durchsatz von 1000 oder 2000 Patienten im Quartal oder manchmal auch noch mehr zu organisieren, und die ganze Praxisverwaltung ist darauf angelegt. Wir haben die Möglichkeit, dass Rezepte eingelöst werden, mehrere 100 Millionen im Jahr und verarbeitet werden. Und das ist ja alles noch auf papiergebundenen Wegen entstanden. Und das ganze System hat sich daran gewöhnt und ist absolut fit darin, mit diesen Prozessen zu arbeiten. Wenn wir jetzt kommen und sagen, wir machen das anders, dann ist der Nutzen nicht von vornherein sicher oder er wird nicht als sicher empfunden, sondern die denken, Mensch, ich bin jetzt so ein Experte darin, komplizierte Prozesse abzuarbeiten, da möchte ich gar nicht raus. Oder es kommt mir vor, als ob ich ins Freie trete, nachdem ich in einem geschützten Raum unterwegs war und es droht Gewitter und Sturm und was auch alles. Das heißt, wir müssen von Anfang an die Menschen mitnehmen und das Ganze so dann auch ausgestalten, dass es wirklich komfortabel ist und auch ein Nutzen erkennbar ist. Also ich hatte gestern so ein Treffen mit Hebammen, wo wir nochmal über das Thema elektronische Leistungsbestimmung gesprochen haben, wo die dann halt gesagt haben, boah, das ist schon toll, wenn ich das einmal in der Anwendung habe, weil ich habe jetzt viel weniger Probleme, an die Bestätigung von den Versicherten zu kommen. Und wenn ich sie einmal habe, die Abrechnung läuft viel schneller als alles andere. Ich muss nicht einen Monat auf mein Geld warten, sondern ich habe das innerhalb von 2 bis 3 Tagen, weil der Datensatz fluppt einmal durch die Stellen des Systems. Und es gibt kaum Möglichkeiten, dass das Ganze auf Schwierigkeiten stößt, weil es ist ja im Prinzip alles eine 1-0-Sache, die dann auch schnell geprüft ist und auch schnell freigegeben werden kann. Und solche Erlebnisse müssen wir produzieren, damit es sich auch rumspricht, dass es lohnt, sich auf ein solches neues System einzulassen. Ich selbst bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, aber ich sage immer, niemand hat uns gezwungen, vom seligen Nokia-Telefon auf ein Smartphone umzustellen. Und das hat auch nicht von Anfang an jeder gemacht, ja, sondern es hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis das sich in unser aller Leben integriert hat. Aber wir haben es ja alle gemacht, weil wir gemerkt haben, das ist komfortabler, das ist Es fühlt sich gut an, es erleichtert unser Leben, es macht es nicht schwerer. Und solche Lösungen müssen wir dann auch schaffen durch neu geformte und gestylte digitale Prozesse.
Jetzt ist ja mein Problem, dass ich Ihre Worte höre und auch und mich darüber freue, dass Sie da so offen sind. Jetzt
Allein
mal,
mir fehlt der Glaube, oder was?
nee, das Problem ist, dass wir einen Heilmittelkatalog haben, der zum Beispiel unklar ist, bei welchen Diagnosen dürfen welche Diagnosengruppen angetriggert werden. Und es gibt Kassen, die interpretieren das so und Mitarbeiter in Kassen, das sind teilweise einzelne Leute, die interpretieren das anders. Und das führt dazu, dass ich als Heilmittelerbringer eine Absetzung kriege, wenn der Arzt guten Glaubens verordnet hat oder er hat vielleicht auch einen falschen ICD-10-Code genommen, egal wie. Das müsste ja eigentlich gelöst werden, bevor ich das digitalisiere, indem im GBA der Heilmittelkatalog digitalisierungsfest gemacht wird. Ich würde sagen, das Ding, wie es jetzt da ist, ist absolut nicht geeignet, digitalisiert zu werden, sondern das ist eigentlich, das wird der Quell allen Ärgers sein, wenn ich nachher eine elektronische Heilmittelverordnung habe. Sehen Sie da eine Chance, dass man das vorher sauber macht?
Vorher ist ein großes Wort. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, das wird verschwinden, weil man natürlich im Einstieg in diese digitalen Prozesse auch feststellen wird, dass da kein Raum mehr ist für Interpretationsspielräume. Und das ist dann, ja, dass es dann entweder Fehlermeldungen geben wird, weil man die entsprechenden Vorgaben nicht gemacht hat. Oder man sogar feststellt, dass die Prüfprogramme der Kassen unterschiedlich ausgestaltet sind oder was auch immer. Und es dann zu einer Vereinheitlichung kommt. Wünschenswert wäre natürlich, man würde das quasi von Anfang an neu justieren und auslegen. Aber wir wissen ja auch, dass diese ganzen Kataloge und die Verträge und Regelungen drumherum das Ergebnis von ja zum Teil jahrzehntelangen Bemühungen sind, ein vernünftiges Heilmittelwirken sozusagen zu ermöglichen und gleichzeitig auch Vergütungsregelungen zu treffen, die für beide Seiten einigermaßen vernünftig erscheinen. Und da ist in diesen ganzen Vertragsverhandlungen schon der ein oder andere Kompromiss eingeflossen, an dem jetzt noch manches Herz hängt und wo es schwer ist, dann sozusagen im Vorgriff auf die Digitalisierung, die ja mutmaßlich nicht von 0 auf 100 geht, sondern die sich eher langsam einschleichen wird, dann schon komplett neue Regelungen zu treffen. Ich würde es mir wünschen, wir setzen uns als TK auch dafür ein, aber wir wissen, dass das nicht von allen Kassen so intensiv betrieben wird und die vielleicht ein Stück länger auch noch an den eingefahrenen Prozessen hängen werden. Deswegen glaube ich, dass das eher in der konkreten Anwendung dann Probleme aufwerfen wird und man feststellen wird, Mensch, wenn die TK oder irgendeine andere Kasse mit der Hälfte der Manpower oder einem Drittel der Manpower so einen Prozess bedient und dafür dann auch ein entsprechendes Programm hat und auch im Grunde für sich selbst schon Festlegungen getroffen hat, was akzeptabel ist oder nicht, dann wird sich sowas auch schnell als Standard durchsetzen. Und deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, so Pilotprojekte oder Pilotanwendungen zu haben, mit denen man dann schon mal in der Fläche draußen anfängt und Erfahrungen sammelt und anfängt zu lernen, um im Prinzip dann die Voraussetzung zu schaffen, dass es für das große System auch akzeptabel und schnell umsetzbar ist.
Sie meinen jetzt zum Beispiel sowas wie die ELB, das ELB-Verfahren.
Ganz genau,
Ja.
ja.
Nehmen wir das nochmal als Beispiel. Da im ELB-Verfahren wird ja das Geld praktisch in der gleichen Woche ausgezahlt, wie man es abgerechnet hat, also wie man den Datensatz schickt. Das geht rucki-zucki. Können Sie sich vorstellen, dass wir irgendwann zu einer Bezahlung, also gibt es aus Ihrer Sicht einen Grund, zum Beispiel im Heilmittelbereich nicht einfach jedes Mal, wenn eine Leistungsbestätigung freigegeben wird vom Patienten, das Geld dann zu überweisen? Also, dass man sozusagen ein Zahlungsziel bekommt, was zeitnah ist, so wie ich das auch beim Bäcker habe, wenn ich da Brötchen und Kaffee kaufe, dass ich da mein Geld gleich kriege. Würden Sie das als Krankenkasse, würden Sie sagen, das geht? Oder ist das ein finanzielles Problem für Sie, dass Sie da zu viel vorfinanzieren müssen?
Nö, also es gab ja mal Zeiten, als es Negativzinsen gab, wo wir sogar ein Interesse daran hatten, das Geld möglichst schnell loszuwerden. Nein, grundsätzlich habe ich da überhaupt gar keine Bedenken, das zu machen. Das hängt dann natürlich im Grunde von den Prüfregeln ab. Ja, also wenn ich sage, Eine beispielsweise eine Behandlung gilt erst als vollendet, wenn tatsächlich 6 Einheiten erbracht wurden oder sowas. Und
Okay.
ich möchte einen Anreiz haben, nicht nur beim Patienten, sondern beim Therapeuten, dass eine Verordnung komplett abgearbeitet wird. Nehmen wir mal an, die Verordnung würde auch dauerhaft 6 umfassen oder sowas. Da muss ich natürlich so lange warten, bis die Behandlungsserie auch tatsächlich abgeschlossen ist. Aber es gibt sicherlich auch andere Leistungen, wo man sagt, hier erbracht, bezahlt. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, okay. Das würde ja, wir geben ja zurzeit unglaublich viel Geld auf Seiten der Heilmittelerbringer und wahrscheinlich auch auf Seiten der TK dafür aus, die Finanzierungstransaktionen zu finanzieren. Also ein irres
Ja,
Geld. Ich schätze mal so
ja,
3% overall fürs gesamte Heilmittelvolumen. Nur weil wir nicht so praktisch das organisiert bekommen, wie wir es in der freien, im freien
ja.
Wettbewerb
Ja.
draußen kriegen. Naja,
Aber Herr
okay.
Buchner,
Ja.
das wundert mich, dass, also ja, das sehe ich genauso. Ich hätte nur zum Beispiel erwartet, dass das bei den Apotheken jetzt mal anfängt, weil es gibt eigentlich keine wirkliche Begründung mehr. Erstmal sagen wir ehrlicherweise für die Existenz von Apothekenrechenzentren, weil diese Sammelfunktion und diese Abrechnungsfunktion und diese Vorfinanzierungsfunktion eigentlich obsolet geworden ist. Ja. Und ich hätte gedacht, dass das schneller sich rumspricht, dass eigentlich so eine Direktabrechnung zwischen Apotheke und Kasse jetzt vernünftig sein könnte.
Das ist hochgradig vernünftig und zwar in jeder Hinsicht, aber nun darf man nicht vergessen, dass die großen Abrechnungszentren ja auch Player, Industrieplayer im Markt sind und natürlich kein Interesse daran haben, ihre tradierten Geschäftsmodelle
Ja, klar.
zu hinterfragen. Das finde ich schon problematisch, dass wir sozusagen, ich meine, sie verwalten ja öffentlich-rechtlich Gelder. Eigentlich müsste es ja in ihrem Interesse sein, da auch sehr effizient ranzugehen und solche Doppelstrukturen abzuschaffen. Und man sieht ja gerade jetzt, wenn man die Prozesse sich anguckt, die auch digitalisiert werden, die haben dann trotzdem irgendwelche Intermediäre, die Geld kriegen für praktisch keine Leistung.
Ja.
Also schon.
Gut, es ist halt traditionell, die arbeiten ja nicht in unserem Auftrag, sondern im Auftrag der Apotheke. Wenn die Apotheke sich das meint, leisten zu können, dann
Na
sollen sie es
gut.
halt weitermachen.
Dann kommen die und sagen, hier, wir müssen Zwischenfinanzierung bezahlen, liebe TK, ihr müsst mal höhere Honorare rüberschieben. So in dem Stil, aber egal.
Dann sagen wir, ihr könntet ja sparen, indem ihr diese Zwischenfinanzierung euch einfach erspart. Und insofern,
Haben wir schon mal eine
also wir müssen
Verantwortung
mal
weggenommen.
gucken. Aber ich glaube, dass diese Zwischeninstanz an Bedeutung verlieren wird,
Ja,
auf
das
alle
glaube ich
Fälle.
auch. Andere Sache ist, wir haben im Heilmittelbereich 5 Fachbereiche: Ergo, Logo, Physio, Podo, Ernährung. Und da diese Versorgungsverträge für jeden Sachbereich separat verhandelt worden sind, haben wir den erstaunlichen Umstand, dass Unterbrechungsregelungen bei Logopäden und bei Physiotherapeuten und bei Podologen und Ergotherapeuten komplett unterschiedlich geregelt sind. Fachgebiet für Fachgebiet, was auch ein Graus ist für jeden, der einen elektronischen Prozess daraus machen, einen digitalen Prozess daraus machen will. Sehen Sie da denn Chancen, dass wir das hinkriegen und dass wir das zumindest auf so einer formalen Ebene angleichen? Denn das ist auch natürlich für die Praxen, die draußen arbeiten, interdisziplinär arbeiten, ein volles Chaos, dass man da mit unterschiedlichen Fristenregelungen arbeiten muss, weil man sonst die Gefahr läuft, dass auf einer TK dann eine Kürzung kommt, weil man sich an irgendeine Frist nicht gehalten hat, weil die im anderen Fachbereich anders gehandhabt wird.
Naja, ich meine, es ist immerhin schon mal, wenn ich es richtig überblicke, eine Zentralisierung der Verträge über den Spitzenverband erfolgt. Ja, sodass hier
Bundeseinheitliche Verträge, ja.
Bundes, so,
Keine
dass sie
regionalen
zumindest,
mehr, ja, genau.
sodass sie nie nochmal eine regionale Differenzierung haben.
Da hätte ich dann gedacht, für das Ausfüllen einer Verordnung, formal, wie man es erbringt, könnte man doch einheitliche Regelungen für alle Bereiche machen. Gibt es eigentlich keinen großen Sinn. Bei den Logopäden gilt dann als Anfangsdatum das Ausstellungsdatum, bei den Physiotherapeuten das erste Behandlungsdatum. Das sind Unterschiede, die fachlich nicht zu erklären sind und die dafür sorgen, dass man Absetzungen hat. Auch für Sie doof, Sie müssen was korrigieren, unterschiedliche Regeln in den Rechenzentrum aufbauen. Das ist wahnsinnige Transaktion, die müsste man nochmal mit der Digitalisierung vereinheitlichen, oder?
Ja, aber ich glaube, da müssen Sie eher mit den Leistungserbringern reden und deren Verbänden, weil jeder hält sich ja quasi so sein eigen oder sogar mehrere Verbände, die dann auch ihre Existenzberechtigung ein Stück weit durch die unterschiedlichen Verträge und Vertragsgestaltungen immer wieder unter Beweis stellen müssen. Und der Spitzenverband versucht ja quasi immer nur mit den maßgeblichen Organisationen dann entsprechend die Verträge abzuschließen. Wenn es da zu einer Vereinheitlichung käme auf der Vertragspartnerseite und auch einer Einigkeit unter den Organisationen, welche Dinge gemeinsam behandelt werden können und auch also Gleiches gleich behandelt und Ungleiches ungleich, dann würde da auch nichts dagegen sprechen, Vereinheitlichungen vorzunehmen. Also für uns würde das sicherlich das Geschäft auch an der einen oder anderen Stelle erleichtern. Aber solche Verhandlungen sind wahrscheinlich nicht einfach, weil, wie ich ja schon gesagt habe, die Historie ist zum Teil Jahre, Jahrzehnte alt. Und dann sind dann in irgendwelchen Jahren mal Kompromisse getroffen worden, die unterschiedliche Entwicklungen ausgelöst haben, dass man eben bei der einen Seite dies bezahlt, aber dann eben das nicht. Und eine solche Vereinheitlichung könnte aus Kassensicht dann nicht nach so einer Zirkuszeltlogik passieren, dass man sich aus allen Verträgen im Grunde jeweils die günstigste für die Leistungserbringer Lösung rausholt und dann dazwischen das Zirkuszelt hochzieht, sondern da müsste dann wieder ein neuer Gesamtkompromiss gefunden werden. Also sinnvoll wäre es auf alle Fälle, Herr Buchner. Der Prozess selber wird aber nicht ganz einfach sein.
Das stimmt. Ein letzter Punkt noch, das Thema Zuzahlung hat sich ja zu einem für Heilmittelerbringer nicht mehr handelbaren Bürokratieaufwand entwickelt. Also diese 10% plus 10 Euro kann man bei der Blankoverordnung gar nicht vorher kalkulieren, wenn man nicht weiß, was passiert. Aber inzwischen ist es auch so, durch die Schiedssprüche, 3 Monate hohes Honorar, dann wieder niedriges Honorar, innerhalb einer Verordnung unterschiedliche Zuzahlungsbeträge zusammenkommen und in den Verträgen inzwischen sogar geregelt ist, dass Therapeutinnen und Therapeuten verpflichtet sind, eine Exkasse zu betreiben, wenn es eine Kürzung gegeben hat. Also das ist in so einem digitalen Prozess auch relativ furchtbar. Das ist jetzt betrifft, also müssen Sie ja leider auch immer kontrollieren. Das heißt, es betrifft auch Ihre Systeme. Wäre es da nicht einfacher, man würde zu solchen Verfahren übergehen, wie man sie aus der Apotheke kennt, dass man sagt, eine Pauschale für ein 6er-Rezept, eine Pauschale für ein 10er-Rezept, dann hat man dieses ganze Theater nicht. Wäre das eine denkbare Variante?
Das hat ja 2 Aspekte. Die eine ist die Frage, wie gestalte ich die Zuzahlung? Kann man das vereinfachen? Mhm. Kann man da pauschalere Lösungen treffen? Das hat immer so ein bisschen was mit der Frage zu tun, wie viel Einzelfallgerechtigkeit möchte ich denn haben, damit also keiner überbelastet wird und niemand sozusagen zu günstig rauskommt. Aus meiner Perspektive würde da nichts dagegen sprechen, das zu vereinfachen. Das andere ist die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Zuzahlung geleistet wird und sie einzuziehen. Und da gibt es über alle Leistungsarten ganz unterschiedliche Regelungen. In der Apotheke muss ich selbst bezahlen. Wenn ich im Krankenhaus bin, muss ich es vielleicht ans Krankenhaus bezahlen. Wenn ich einen Pflegedienst habe, muss die Kasse es einziehen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Regelungen. Da kann man sicherlich auch drüber reden, wie man das möglichst bürokratiearm und verwaltungsfreundlich organisiert. Das wird sicherlich mit digitalen Prozessen alles einfacher.
Heißt das, Sie würden sagen, das wäre auch eine Option für die Kassen, das einzuziehen?
Also ich bin hier in der Vorbereitung streng gewarnt worden, sowas
zu sagen,
zu sagen oder anzukündigen, weil...
Also Sie haben mir das sozusagen mit dem Mund gelegt,
diese Frage. Ich habe mir das mit dem Mund gelegt, ja, klar. Also irgendwann wird das sicherlich mal möglich sein. Es wäre natürlich für uns auch ein neuer und aufwendiger Prozess, mit dem man sich da mal auseinandersetzen müsste, wenn der ganze Rest digitalisiert ist und man sagt, okay, das läuft jetzt alles automatisch. Gibt es denn dann nicht auch Möglichkeiten, dass dieses ganze Zuzahlungsthema und nicht nur für den Heilmittelbereich irgendwie auf neue Füße gestellt wird? Weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen unsystematisch. Ich weiß nicht, wir haben jetzt eine Debatte darüber, ob auch bei Arztbesuchen wieder eine Selbstbeteiligung kommt. Ich kann mich noch an die Praxisgebühr von damals erinnern, wo die Ärzte gesagt haben, oh, das ist für uns ganz schlimm, wenn wir jetzt auf einmal so viel Geld hier verwalten müssen und das mögen wir nicht. Und wenn das jetzt nochmal kommt, mal gucken, welche Lösungen sich dann ergeben würden.
Glaubt die TK an den Steuerungseffekt von Zuzahlungen?
Also ich glaube, im deutschen System ist das wirklich ein bisschen schwierig, weil wir es, also man behauptet, dass sehr hohe Zuzahlungen tatsächlich einen Steuerungseffekt hätten. Sie haben aber auch einen, dann, wenn sie sehr hoch sind, einen potenziellen Verdrängungseffekt. weil manche sich dann vielleicht zweimal überlegen, obwohl sie es bräuchten, dann eine Leistung tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Und dem steht wiederum gegenüber, dass wir in Deutschland ja eh eine soziale Abfederung der Zuzahlungen haben mit der 2%-Regelung bzw. 1%-Regelung bei Chronikern, sodass man möglicherweise es gar nicht schaffen würde, einen so hohen Zuzahlungsbetrag zu erreichen, der auch tatsächlich steuernd wirkt, bis auf wenige Patienten. Und wenn der dann niedrig bleibt, dann ist es eigentlich nur ein reines Finanzierungsinstrument. Das kann man auch machen. Man kann dann sagen, okay, wir als Politik übernehmen jetzt die Verantwortung dafür, die Solidarität ein Stück weit zu beschneiden und Dinge in das persönliche Umfeld zu verlagern. Wir glauben halt nur, dass wir eigentlich noch nicht an dieser Stelle sind, weil wenn man genau ins System hineinguckt, ist man immer noch an vielen Stellen, wird man fündig, wo Geld eigentlich zum Fenster rausgeschmissen wird und wo man Dinge noch günstiger regeln könnte, sodass man an dem Solidaritätsbegriff eigentlich nicht so viel rumschneiden müsste, sondern eher sich noch stärker auf die Effizienz konzentrieren müsste.
Ja, das haben wir ja schon eben bei der Abrechnungsthematik auch
Ja,
schon mal
ja.
vorgerechnet. Ne? Wahrscheinlich wäre es schlauer, die Abrechnungsprozesse zu verschlanken. Dann würde man
Ja.
da ungefähr so viel Geld einsparen, wie man jetzt über die Zuzahlung einnimmt.
Ich sage nur immer gerne, alles, was wir ausgeben, ist ja bei irgendjemand eine Einnahme. Und die allermeisten haben wenig Spaß daran, auf Einnahmen zu verzichten. Und deswegen sind solche Prozesse halt immer schwierig. Wie Sie selbst gesagt haben, die Rechenzentren sind ja auch Teil einer Medizinindustrie und bringen ja auch selbst einiges an Gewicht mit. Und denen dann sozusagen dieses Umsatzvolumen zu entziehen, ist nicht ganz trivial.
Ja, das stimmt schon, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, glauben Sie, dass der Plan der Gematik, dass wir in 2028 eine elektronische Heilmittelverordnung bekommen, dass der klappt, oder sehen Sie das skeptisch vor dem Hintergrund der sonstigen Verschiebungen, die wir beim Thema TI und Digitalisierung haben?
Auch ich sage mal so, die Gematik ist ja in meiner Wahrnehmung so ein bisschen aus einem Dornröschenschlaf erwacht. Ich war ja selbst früher mal, als ich noch beim Verband gearbeitet habe, selbst mal Teil der Gematik-Gesellschafterversammlung. Und das war immer eine sehr frustrierende Veranstaltung, weil die Widerstände so groß waren, dass der Bewegungsspielraum der Gematik ganz gering war. Und das hat sich so unter Jens Spahn verändert. Und ist sicherlich auch ein Verdienst von Herrn Leik-Dieken, der das da eine Zeit lang ja auch als Geschäftsführer verantwortet hat. Und jetzt hat man den Eindruck, da ist ein gewisser Lauf und eine gewisse Professionalität. Und ich traue denen zu, dass sie doch relativ gute Schritte und Entwicklungen machen. Ob 28 oder dann am Ende 29, da würde ich jetzt sagen, das ist am Ende nicht so schlimm. Ich meine, meine erste Arbeitsgruppe zum E-Rezept habe ich 1996 geleitet. Und jetzt ist es da. Ich würde jetzt nicht viel Geld darauf wetten, dass jede Zeitvorgabe auch in der Zukunft eingehalten wird. Aber ich glaube auch nicht, dass wir noch so große Verzögerungen erleben werden, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben.
Doch ein positiver Ausblick. Wird das elektronische Leistungsbestätigungsverfahren der TK es schaffen, in die Spezifikation der Gematik für die elektronische Heilmittelverordnung zu kommen?
Ja.
Cool. Ja, dann bin ich glücklich und zufrieden. Sehr schön. Dann sind wir uns ja völlig einig. Klasse. Ja, okay, gut. Dann habe ich, glaube ich, alle Punkte gemacht. Was, wenn ich jetzt Heilmittelerbringer bin, was soll ich machen, damit aufgeräumt wird, bevor wir das in digitalen Prozess machen? Was stellt sich vor, ich bin Physiotherapeutin, und Physiotherapeut, habe eine Praxis und sage, Mensch, die haben sich da unterhalten und da muss wirklich aufgeräumt werden. Was kann ich tun als Leistungserbringer, damit ich dafür sorge, dass aufgeräumt wird, dass der Heilmittel aufgeräumt wird, dass die Verträge synchronisiert werden, dass die Abstimmung mit den Ärzten besser klappt und sowas?
Also ich nehme den Markt der Heilmittelerbringer immer noch als sehr heterogen wahr, wo sie zum Teil schon sehr moderne Praxen finden, die eine ordentliche Software einsetzen mit elektronischer Terminbuchung und Terminbestätigung und Dokumentation und auch Kommunikation mit den jeweils zuweisenden oder verordnenden Praxen. Und sie haben noch diejenigen, die eher so ein bisschen traditionell arbeiten, wo man dann anrufen muss und wo das Ganze mehr so personenbezogen und analog passiert. Und ich glaube, wenn ich noch eine angemessene Restlaufzeit meiner Praxis habe, dann muss ich mich auf alle Fälle von diesem analogen Geschehen ein Stück weit verabschieden und mich dem Digitalen öffnen. Ob ich das jetzt sozusagen in meiner normalen Praxisstruktur mache und dann sage ich schaffe jetzt mal eine Software an und ich hole mir mal jemanden, der mich berät, wie das dann mit den Computern läuft und mit der Anbindung an die Telematikinfrastruktur und mit Terminbuchung und was weiß ich alles. Oder vielleicht muss man dann auch sagen, vielleicht suche ich mein Glück dann eher in größeren Strukturen, wo dann mehr Know-how dann auch möglich ist zu finanzieren, um sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass ich meine eigene Praxisstruktur mir angucke und ich muss irgendwie organisieren, dass ich den Anschluss nicht verliere an das System, weil da passiert ja jetzt viel mit Kim, mit Tim, mit der Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur, mit neuer Anbindungsverpflichtungen, mit den digitalen Verordnungswegen. Und wenn ich über Personal verfüge, dass ich auch das Personal dann darüber informiere und die auch mal zu irgendeiner Veranstaltung schicke, wo darüber informiert wird, damit ich da auch eine Vorbereitung schaffe, dass meine Praxis für diese neue Welt fit wird. Ja. Ich meine, wenn ich eh nur noch vorhabe, nur noch 2, 3 Jahre das zu machen, dann würde ich sagen, okay, dann lohnt es sich vielleicht nicht mehr. Aber für längerfristige Zeiträume auf alle Fälle. Und das ist sozusagen auf der Betriebsebene, auf der Verbandsebene glaube ich schon, dass, also erstmal Berufspolitik ist wichtig und sich da zu engagieren, das lohnt sich schon. Und ich glaube, oft sind die Verbände auch so ein Informationsmittel und so ein Transmissionswerkzeug. Und die dann dazu zu bringen, auch sich der Modernisierung, der Modernität zu öffnen und das auch in die Verträge mit einzubringen und sich zu beteiligen an den Diskussionsprozessen hin zur Gematik oder mit den Kassen, um dann auch möglichst praxistaugliche Prozesse zu definieren. Das, glaube ich, ist sehr wichtig.
Okay, dann hoffe ich mal, dass alle gut zugehört haben. Herr Ballast, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Danke Ihnen auch, Herr Buchner. Auf bald.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.